liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Mein heutiger Gast ist Frank Keller, ein Vollblutmusiker durch und durch, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Frank, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo liebe Margot, hallo liebe Podcast-Gäste.
Ich darf dich kurz vorstellen. Frank ist Musiker mit Leib und Seele. Seit der Künstler denken kann, spielt Musik in seinem Leben eine ganz große Rolle. Und seine Mama hat erzählt, dass er bereits als kleiner Knirps mit 3 Jahren Elvis Presley imitiert hat.
Vor dem Fernseher.
Und mit 12 Jahren hat der Gitarrist, Sänger, Komponist, Bandleader und so weiter und so fort bereits seine ersten Klassik-Gitarrenkonzerte rund um Aschaffenburg gegeben.
Mhm, richtig, ja.
Frank, wie kommt's denn, dass Musik so dein Leben bestimmt? Ist es dir in die Wiege gelegt oder wie war das?
Ich denke, das ist mir in die Wiege gelegt worden, was man selbst schwer beurteilen kann. Aber ich habe den letzten 15, 20 Jahren habe ich auch junge Leute kennengelernt und habe dann erkannt, dass da eigentlich überhaupt gar keine Vorbelastung von Elternseite oder von Verwandtschaft war. Mhm. Und die aber so super musikalisch waren und auch so getrieben waren von der Musik, dass es da irgendwas gibt. Dass also da mit Sicherheit in die Wiege gelegt, wohl das Richtige. Was mitgegeben worden ist, was sich ja auch in Begabung und Talent irgendwie äußert. Mhm. Und eben in den ganzen Interesse dazu. Je interessierter du an was bist, desto mehr hängst du dich natürlich rein. Ja. Und das zieht sich mein Leben lang mit Musik durch. Mhm. Und ich denke, das war schon als Kleinkind so. Ja.
Schön. Mhm. Die Gitarre, sage ich mal, ist ja dein bevorzugtes Instrument, gell?
Das ist das Einzige, was ich richtig gut kann.
Ja. Das ist ja jetzt tief gestapelt, das ist schon so. Warum, ich war ja vor kurzem bei dir zu Hause, und warum hast du so viele Gitarren? Warum reicht nie einfach nur eine?
Ja, ist interessant, gell? Da werde ich auch öfters gefragt. Also mit Akustikgitarren geht es schon los, dass du in einem Bandgefüge eine Western-Gitarre, auch mit Stahlseiten, brauchst, die sich sehr gut durchsetzt gegen den Schlagzeug, gegen den E-Bass.
Okay.
Die also wirklich dann auch stark und hart genug klingt.
Aha.
Wenn du zu Hause spielst und vielleicht einfach nur mit einer Sängerin zu zweit oder mit einem Musikerkollegen, der vielleicht dann noch Kontrabass spielt, was automatisch schon wieder weicher klingt, ist eine weichere Gitarre schön, einen weicheren Klang, also so habe ich für zu Hause lieber die Mahagoni-Gitarre und auf der Bühne lieber ein Fichtenholz als Decke.
Ah.
Und dann hat man auch Sitka-Fichte, was besonders hart klingt.
Okay.
Die Flamenco-Spieler spielen noch eine härtere Fichtendecke.
Ah.
Und so sitze ich das durch. Dann hast du für einen speziellen Sound, ich zum Beispiel noch ein Banjo, und du hast eine Dobro-Gitarre, die bei mir aus Holz und Blech ist, bei manchen nur aus Blech.
Ah.
Klingt ein bisschen nach New Orleans-Sound und Mississippi-Feeling und scheppert so ein bisschen.
Ja.
Und da ich eher von der Klassik-Gitarre komme, habe ich natürlich auch noch eine Klassik-Gitarre, die dann erstmal Nylon-Saiten und also 3 Nylon und 3 Stahlseiten und nicht wie eine Western-Gitarre 6 Stahlseiten hat.
Mhm.
Und bei mir dann auch bewusst auch wieder weicher klingen soll, ist bei mir aus Zedernholz.
Mhm.
Also unterschiedliche Holzarten, unterschiedliche Bespannungen in den Saiten und auch die Bauweise. Macht auch nochmal Unterschied, wie du greifst.
Ah, so.
Ja, mit E-Gitarren ist es genauso. Du willst Rockabilly spielen, brauchst du eine Rock'n'Roll-Rockabilly-Gitarre, die so klingt. Also ein bisschen Schepper-Sound dabei, trotzdem irgendwie dick genug vom Holz und auch vom Body, also von dem Körper der Gitarre. Geht ähnlich in die Richtung wie eine Jazz-Gitarre. Die klingt dann aber nicht so hart und scheppernd, sondern sauberer wie eine Rockabilly-Gitarre.
Okay.
Und so die klassischen Rock-Gitarren sind meistens ganz dünn und und kommen direkter.
Mhm. Hast du denn, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber hast du denn so eine gewisse Beziehung zu deinen Gitarren schon, gell?
Komisch, ja. Das ist wirklich so. Und das hat komischerweise fast jeder Gitarrist.
Ach.
Und ich glaube, das hat mit zu tun, dass es erstens Holz ist.
Mhm.
Zum Zweiten spielst du eine Gitarre auf deinem Bauch.
Mhm.
Und die Schwingungen spürst du.
Mhm.
Und klingt echt ein bisschen doof, aber das Instrument wächst ja irgendwie ans Herz.
Ja, ja.
Was ein Keyboarder wahrscheinlich nie nachvollziehen kann, weil er spielt irgendein Plastikding vor sich,
genau.
Wo er drauf rumspielt und reingreift.
Ja.
Aber ich kenne viele Gitarristen, das ist so, Und du kriegst wirklich eine Art Beziehung zu dem Instrument, wie vielleicht zu einem Tier schon fast. Ganz
Wahnsinn, vorsichtig gesagt. Oder? Also ja. Das ist echt verrückt.
Ja,
gell?
Ja. Naja. Tut auch sehr weh, wenn eine Gitarre mal irgendwie eine Macke kriegt.
Oh, oder das so, glaube ich.
In dem Moment.
Oh, das glaube ich. Ja, das, ja, das ist schon wahrscheinlich für dich sogar wirklich schon, oh nein.
Genau.
Meine arme Gitarre.
Sprung, wenn man sie nicht genügend hydriert. Ja, ja. So Sachen, gerade im Sommer mit Fußbodenheizung bei mir. Mhm. Ja, brauchen die Feuchtigkeit. Mhm. Und so Themen, ja klar. Mhm.
Gut, gut. Ja. Du bist Gitarristen halt, gell?
Ja. Ja.
Du bist ja gebürtiger Aschaffenburger, bist aber schon sehr früh mit Big Band-Auftritten oder Musical-Projekten quer durch Deutschland getourt. Wie muss ich mir das vorstellen? Du warst ja damals noch blutjung.
Ja. Ich denke, das ist meistens so, wie bei mir auch. Also, ich bin da so reingerutscht.
Mhm.
Also, ich habe erfreulicherweise nach Blockflöte, wie ja jeder irgendwie so zum Schulbeginn oder kurz vor Schulbeginn und dann auch irgendwie so ein Ding, meine Schwester lacht immer noch drüber, Ocarina habe ich im Urlaub, das war die Fortführung von der Blockflöte, weil mir das nicht mehr genug war. Also habe ich im Urlaub mir dann schon selbst oder von Eltern, weil ich das wollte, eine Mundharmonika und eine Ocarina geschenkt bekommen und habe die ganze Zeit rumgetrötet im Urlaub irgendwie in Tirol. Und weil mich das schon immer irgendwie wohl geritten hat.
Mhm.
Und hatte dann wirklich, als wir von Aschaffenburg Leider, wo ich die erste und zweite Klasse gewohnt habe, zur dritten Klasse, zum Start der dritten Klasse und als meine Schwester in die Schule kam, nach Rottenberg gezogen sind, dann auch so mit eigenem Haus und im Grün und ganz toll für die Kinder am Land, super. Und da hatte ich das große Glück, wirklich gleich in der dritten Klasse in einen tollen Klassik-Gitarrenunterricht reinzurutschen bei, bin ich heute noch sehr dankbar drum, Joachim Lippert, damals Mitglied vom Deutschen Gitarrenensemble, wo ich also wirklich ganz von der Basis auf und profund, muss man sagen, Musik gelernt habe, komplett Notenwerte, Akustikgitarre, Konzertgitarre, dann auch erste Akkordgehversuche und Schlagrhythmen und so alles. Aber vor allen Dingen halt Klassik und war eine sehr gute Schule. Und zu deiner Frage zurück, sorry, wenn ich ein bisschen ausgeholt habe, das ist vielleicht ganz gut zu wissen dazu.
Ja.
Von daraus basierend und auch über das Hans-Seidel-Gymnasium, wo ich jetzt auch mal eine Lanze für breche, als nicht-musisches Gymnasium, also meine Klasslehrerin hat mir noch nahegelegt in der Grundschule, dass ich doch bitte aufs Dahlberg oder Grumberg gehen soll, weil ich doch so musisch begabt bin.
Ja.
Und andere haben mir da gesagt, ah, das ist irgendwie so altmodisch dort. Und dann war es ja auch von Rottenberg nach Hösbach doch auch viel näher und auch naheliegend. Man kannte auch schon ein paar Leute dort in Hösbach und Goldbach. Und in der Stadt selbst hatte ich, naja gut, so von Kindheit her noch irgendwie ein paar Bekannte, aber die waren eher meine Eltern bekannt.
Mhm.
Also so mein, auch Mitmusikerkollegen, die waren alle mehr so in dem Raum, dann irgendwie Hösbach, Laufach, Seilauf, gell, und so. Ganz tolle Menschen, by the way. Und von daher hatte ich das Glück, in einem nicht-musischen Gymnasium vom ersten Moment an, ab der fünften Klasse, super gefördert worden zu sein von einem Herrn Wecker, der für den ganzen Musikbereich der Leiter war. War im Chor sofort, ich konnte mit der Gitarre unterkommen, im Chor mitmachen. Ich bin dann mit Geige nochmal, ab der sechsten Klasse habe ich noch Geige gelernt.
Ach, ja.
Die musste man nicht mal kaufen, die gab es dann gestellt.
Okay.
Im Orchester gelandet, also war ich auch motiviert an der Geige, was ich jetzt gerade auch wieder bin seit einiger Zeit.
Und
vielleicht wird es ja irgendwann nochmal einigermaßen was. Daniela Reimers, wenn du das hörst, wirst du sagen, nee, es wird nichts mehr mit dir. Gut, aber ich will ja auch nicht können, was eine Daniela kann zum Beispiel. Sondern mir reicht es, wenn ich für Folkmusik was in der Richtung mal eine schöne Linie mitspielen kann und jemand anderes spielt in dem Moment Gitarre. Also über eine tolle Förderung vom Hans-Seidel-Gymnasium auch, weil nämlich erste kleine Musical-Projekte, die liefen wirklich über so Geschichten wie mit Schule und dann in Verbindung mit Stadttheater und auch, das muss ich echt überlegen, Stadthalle gab es dann auch schon irgendwie so in ersten Zügen. Also, wenn wir jetzt zurückdenken, als ich 16 war, müssen wir jetzt mal rechnen irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, die Stadthalle war dann schon da und wir hatten auch dort erste kleine Auftritte, die im Grunde so aus so Hobbygruppen entstanden sind.
Ja, ja.
So, und da sieht dich dann jemand und vor allem, du hast Begleitmusiker, die auch schon professioneller gespielt haben. Mhm. Und die älter sind als du. Und die sagen, guck mal, der Frank ist ja ganz gut, was der macht. Wir suchen jemanden, der nicht so viel kosten darf. Ist mit Sicherheit auch ein Grund gewesen. Noch kein Profi möglich, ist. Ja. Den wir noch ein bisschen feilen, schleifen können wahrscheinlich
ja,
so.
Ja.
Und ich habe mir super gern alles Mögliche von besseren, älteren, erfahrenen Musikern um mich herum abgeschaut.
Und okay.
Die mussten mich auch fahren, wenn es weiter war. Und so ging das so peu à peu. Also ich bin da mal in die Musical-Produktion hereingerutscht. Das war schon sehr anspruchsvoll für mich. War ein tolles Musical.
Ja.
Und es war für mich echt dann schon schwer. Zum Glück kam ich von der Klassik, das vom Blatt zu lesen.
Ja.
Und dann hast du einen Dirigent, und der dich auch zurecht stutzt, wenn du jetzt da irgendwo einen Fehler spielst. Mhm. Und das war nicht gesagt, dass du alles zu Hause vorbereiten konntest. Mhm. Also das, du hast dann auch improvisieren gelernt. Du hast vom Blatt spielen gelernt, auf Zuruf, also abrufbereit, was zum einen abzuliefern, zum anderen auch was Neues aufzunehmen, das gleich reproduzieren zu können.
Mhm.
Das hat mit Sicherheit viel gebracht und hat mich dann auch ziemlich schnell überregional weitergebracht.
Toll, ja. Also das ist schon Wahnsinn. Aber das sagt mir ja so ein bisschen im Umkehrschluss, Frank, dass du ja Eltern hattest, die dich unglaublich unterstützt haben, oder? Sonst wäre das ja nie gegangen, weil es hätte ja sein können, dass deine Eltern sagen, nö, lern du was Gescheites, so wie das früher noch war und, oder?
Ja, ja, super. Also,
haben dir schon Freiheiten auch gelassen, ja, dann, ne?
Ja, viel zu verdanken und auch eine, wie du sagst, auch eine freie Art und Weise, hatte ich das Gefühl, dass mein Vater sowohl für mich als kleiner Junge, als Fußballer,
ja,
wo es einen vernünftigen Verein mit dem TuS Leider gab und dann dem TSV Eintracht Rottenberg,
okay,
gefördert hat, weil er es vielleicht selbst auch gern gemacht hätte.
Ah.
Und bei ihm gab es keinen richtigen Fußballverein.
Ah, ja.
Also das, die haben ein bisschen gekickt. Und
ja, das gut, war's dann,
viel mehr was bei mir. Ja, aber ich hatte gute Fußballer um mich herum.
Okay.
Also ich glaube, das war das eine. Und das andere war, dass mein Vater auch immer gesungen hat, auch im Kindes- und Jugendlichenalter und Trompete gespielt.
Ah ja.
Und bei uns war immer Musik zu Hause, ob mit dem Plattenspieler oder dass er selbst die Trompeten noch ausgepackt hat. Und er hat immer gesungen, er hat auch in Rottenberg im Chor gesungen, hat er einem aus Spaß, weil es ihm gut getan hat, gesungen.
Schön.
Meine Mutter hat versucht zu singen. Ich glaube, das wird es mir jetzt nicht übel nehmen, wenn sie das hört. Mutter, du weißt, was ich meine. Also von daher war da zum einen die Begeisterung für Musik, zum zweiten hatte ich das große Glück, da bin ich mir sicher, dass wir in der Familie einen ganz netten Menschen haben, also nett ist sehr untertrieben, ist auch ein doofes Wort, sondern einen ganz wertvollen, super sympathischen und auch wertvollen Menschen, nämlich meinen Cousin, der in Kassel als Profimusiker verbeamtet war.
Ah,
nämlich beim Bundesgrenzschutzchor,
also
Gitarrist und Trompeter. Und er hatte halt ein sicheres Einkommen. Er war wirklich verbeamteter Musiker. Am Ende war er dann Polizeiorchester Hannover, weil es dieses Bundesgrenzschutzchor Kassel nicht mehr gab.
Gab's dann nicht mehr, ja.
Genau. Und so war dem ganzen Verwandtenkreis das Thema Musiker sehr sympathisch,
ja,
weil man ja das bei uns in der Verwandtschaft so kannte, dass der was Vernünftiges gelernt hat, wo die Familie sich ja durchfüttert und noch immer gut drauf ist und Nerv für alles hat. Also verbeamtet war ich dann nicht. Das war auch irgendwie nie das Ziel gewesen. aber das hat mich mit Sicherheit in dem Moment gefördert und hat wirklich meine Eltern auch einen Unterricht zahlen lassen. Es war dann auch so, dass die erste Gitarre wurde vom Kommunionsgeld gezahlt.
Ah ja.
Wo ich mir auch, war völlig super, ein Fahrrad gab es ja eh zu Weihnachten oder zum Geburtstag.
Genau.
Und dann war das für mich klar oder super, für was anderes hätte ich jetzt auch Kommunionsgeld gerne verwenden wollen.
Mhm.
Und die erste E-Gitarre mit Verstärker zum Firmengeld.
Ah, schön.
Hat dann ein bisschen mehr gekostet. Aber das war für mich super, das war für mich genau die richtige Anlage. Und, und sowas wie Mofa habe ich mir dann schon irgendwie gerne auch irgendwie selbst verdient. Ganz gutes
Gefühl. Mit deinen Auftritten schon wahrscheinlich, ne? So ein bisschen, oder?
So stimmt sogar.
Ja.
Mofa mit 15, mit den ersten
Guck
Auftritten,
dahin.
Mit 13, 14 habe ich schon ein paar Euros, also ein paar D-Mark.
Damals noch, ja.
Ein paar Mark verdienen können. Also da redet man von 50 Mark oder sowas mal irgendwie. Ja, ja. Oder mal ich so beim Musical auch mal 100 oder 80 und
ja,
so.
Ja, aber das ist schon toll,
hat
oder?
Hat dann schon irgendwo für die 500, 600 Mark für einen Mofa gereicht und gebraucht.
Prima. Ach, ja. Das ist ja echt super. Das
ja.
Ist ja toll. Gut, und dann ging es schulisch weiter bis zum Abi.
Genau.
Und dann nach dem Abi wolltest du, oder war ja geplant so, dass der Plan war ja so, ja, dass du ein Musikstudium machen wolltest. Aber genau, ja, wie das mit Plänen manchmal so ist, es ist beim Plan letztendlich geblieben. Genau. Aber warum? Was kam dazwischen?
Ja, also eigentlich war es auch immer so, es war irgendwie klar, obwohl ich dann ja wirklich am wirtschaftswissenschaftlichen Zweig war am HSG, es gab ja keinen musischen Zweig. Also ich hätte jetzt entweder den Sprachenzweig machen können, kann man heute sehen, wenn man will, dann hätte ich nämlich Französisch noch mal gut gelernt, das hätte mich wahrscheinlich auch gefreut, aber egal, so habe ich also im Bereich in Wirtschaft, Rechnungswesen und so weiter immerhin einen guten Durchblick bekommen, wie das alles funktioniert, was mir heute auch viel hilft, also einfach den Kopf für zu haben und zu wissen, was da passiert hinter den Kulissen, aber es war klar, dass ich Musik studieren wollte. So, jetzt, wie das dann so ist, Abi ist fertig. Ich hatte auch ein gutes Abi, das war alles okay. Also ein 2,2er Schnitt und hätte für Musik gereicht, für Medizin nicht.
Ja, ja, ja.
Für Musik hätte es gereicht. Gab es dieses, also ich muss mich damit beschäftigen, was will ich überhaupt genau studieren? Wie soll mein Studiengang aussehen? Mhm. Was will ich, was Hauptfach, Nebenfach, mit welchem Instrument? Ein wichtiges Thema damals.
Ja, ja.
Und es war wirklich so, was mir gar nicht so richtig bewusst vorher war, dass ich mit dem, was ich konnte, hätte ich jetzt entweder Jazz studieren können oder Klassik mit klassischer Gitarre oder Musiklehramt. Ach, sonst gar nichts.
Sonst gab es damals das nicht?
Gab es nicht.
Gab es keinen Zweig?
Und dann kommt dazu, dass ich Klassik, Gitarre wäre sehr speziell gewesen. Da hätte ich mich also mit all diesen super ausgebildeten Osteuropäern, die also am Tag 6-7 Stunden geübt haben, was ich ja nicht habe, weil ich nur Fußball gespielt habe und Skifahren und auch schon nach Mädels geguckt habe und so. Und naja, wir Jungs waren halt auch unterwegs, gell? Also war eine heiße Zeit, ja. Und Mofa und so, gell? Und das hatten ja diese Ostler gar nicht, die haben einfach nur ein Instrument geübt, wie wir es heute auch so von Chinesen kennen und so, gell, natürlich. Ja, und also das war jetzt irgendwie eigentlich nicht denkbar, muss man so sagen. Und Jazz war mir ganz fern, du jetzt zu der Zeit, auch die Musik. Und Musiklehramt, naja, weiß ich nicht. Also ich wollte jetzt keinen Lehrer werden zu der Zeit. Das Gute war, wenn man so will, dass es schon Aussichten gab, dass ich 2 Jahre später in Adaption von einem Studienkurs in England von der School of Performing Arts in Liverpool, die der Paul McCartney ins Leben gerufen hatte, genau diese Studiengänge hätte machen können, 2 Jahre später wohlgemerkt, also 88 Abi. Und ab 90 wusste man, es wird im Konservatorium in Würzburg und es wird in der Uni in Mainz auf jeden Fall adaptiert werden. Mhm. Sprich, Hauptinstrument Gitarre. Und ich studiere Popularmusik, also Pop auf Deutsch gesagt. Ja. Mit dem Abschluss, mit dem staatlichen Abschluss, nicht Akademie, wie man es heute so kennt, gell?
Ja.
Staatlichen Abschluss und den Nebenfächern, die ich wollte, Komposition und Arrangement. Mhm. Also das war der Plan. Wobei man da sogar noch über hätte schwingen können zu Theaterregie. Ach, also das Performing Arts war da so auch das Thema mit drin. Wäre auch gegangen.
Okay.
Das konnten wir auch noch tauschen. Dann. Mhm. Also das klang toll. Und das war dann eigentlich der Plan. Aber was macht man in den 2 Jahren?
Ja, eben. Wie überbrückst du diese 2 Jahre dann?
Ja, also heute wird natürlich jeder sagen, ich gehe erstmal chillen und Backpacking in Neuseeland oder Australien.
Genau.
Komischerweise, das gab es damals noch gar nicht. Also das kannten wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob es das gab. War irgendwie ganz exotisch auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich glaube, also meine Mutter hätte ein bisschen Angst gehabt vielleicht um mich und mein Vater hätte es vielleicht nicht so lustig gefunden, mich dann nochmal finanziell zu unterstützen, bis es noch teurer wird oder weitergeht mit Bezahlen zum Studium.
Ja, ja, klar.
Also war das irgendwie so nie ausgesprochenerweise dann ein Ding, dass ich, wir haben mal drüber gesprochen in der Familie, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte ja auch erstmal eine Lehre machen, mit dem Abi bin ich an 2 Jahren fertig.
Mhm.
Wenn ich das ganz gut hinkriege.
Ja.
Und so bin ich dann irgendwie ganz schnell in der Bankausbildung bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank gelandet.
Ach, was?
Heiße Zeit, ja. Hab viele tolle Menschen kennengelernt, also viele, viele sehr sympathische und auch wertvolle Menschen, die teilweise heute noch Freunde sind oder gute Bekannte. Und war eine gute Zeit, die 2 Jahre. Mhm. Also ich habe viel mitgenommen, ich habe viel gelernt. Ich hatte ja vorher die Ausbildung vom Wirtschaftszweig und habe das nochmal vertiefen können. Und es ist mir auch relativ, bis auf Rechnungswesen, blöden Buchungssätzen und so, ist mir das wirklich relativ zugeflogen in den 2 Jahren. Und also habe es nie bereut. Und dann wäre ich eigentlich zum Studieren weg gewesen, hätte aber ja auch nach der Banklehre erstmal noch eine Aufnahmeprüfung natürlich schaffen müssen. Ja, und das war alles ganz neu bei diesen Uni Mainz oder Konstantin in Würzburg. So, und jetzt, was machst du? Jetzt wirst du nach der Banklehre ja gefragt, wenn sie sich übernehmen wollen. Ja, so und so. Da ist es also vom Zeitplan her, das ist im Mai, Juni, wenn du fertig bist mit deiner Lehre, hast du dieses Übernahmegespräch. Und dann freust du dich ja erstmal, wenn sie sich überhaupt behalten wollen.
Ja, ja.
Das war dann auch so der Fall. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie noch ein bisschen pokern oder einen Ball flach halten bis September, Oktober, wenn ich halt die erste Aufnahmeprüfung überhaupt machen kann. Die dann ja auch wirklich zum Wintersemester erst gewesen wäre. Mhm. Alles wäre es gar nicht gelaufen. Mhm. Also ein halbes Jahr zwischendurch wäre er noch gewesen. Und also von daher hatte ich irgendwie Glück, sagen wir mal so, dass da in der Zeit sich in der Baufinanzierung was getan hat. Ich musste jetzt, das klingt jetzt, sorry, ganz blöd für alle Bankangestellten oder Azubis, die da fertig sind, musste jetzt nicht irgendwie in der Tarifgruppe 4 irgendwie erst mal am Schalter stehen oder Kontoführung oder sonst was machen, sondern bin gleich im Grunde in eine zumindest Assistenzstelle in der Baufinanzierung gerutscht, mit auch 2 Tarifgruppen höher und habe da interimsweise was angeboten bekommen und einfach eigentlich zur Überbrückung.
Ja.
Und der Abteilungsleiter wusste das, mit dem konnte ich ganz klar drüber reden.
Okay.
Also da ist seine Assistentin ist in Mutterschaft gegangen. Mhm. Die fand es dann auch klasse, mich eben anzulernen und nicht jemand, der vielleicht den Job am Schluss noch wegnimmt.
Ja, ja, klar.
Und der hat ja gewusst, ich bin dann eh weg. Und wenn sie wiederkommt, weil ich was anderes vorhab. Und so war das alles sehr sympathisch, muss ich sagen. Es waren auch echt viel sympathische, wertige Menschen um mich rum. Ja, und dann, um es zu Ende zu bringen, habe ich auf dem Weg, habe ich dann den damaligen, in Aschaffenburg kennen vielleicht viele, da kam ja auch mal ein Name, den damaligen Exklusivmanager von Thomas Gottschalk noch zu der Zeit und Günter Jauch, Fritz Egner, Karl Böcking, Peter Illmann, Ach, Schrowange, die 2 vom Glücksrad, Mike Krüger und so weiter, kennengelernt als Hyperbankkunde. Und er hat mich dann direkt dort weg, wenn man auch will, geholt. Zu Music Show und Concerts Promotion, das war der Armin Hupp aus Niedernberg. Und so bin ich dann halt im Moderatorenmanagement gelandet, was irgendwie natürlich auch sehr reizend war. Ich habe mir gedacht, studieren kannst du immer noch, weißt auch nicht genau, ob du die Aufnahmeprüfung schaffst, wann du überhaupt anfängst. Und so bin ich erstmal im Showbusiness gelandet.
Also weg von der Baufinanzierung rein ins Showbusiness.
Genau.
Aber da können wir von Glück reden, dass du nicht in der Baufinanzierung geblieben bist.
Das würde ich auch so unterschreiben. Und das sagt mir auch jeder auf der Bank heute noch, Frank, du, alles schön und gut, aber du bist viel zu viel Freiflieger für sowas. Mit deiner musikalischen Vorbelastung.
Da wäre uns ja ganz schön was durch die Lappen gegangen. Danke. Also ganz ehrlich, das muss man jetzt schon mal so sagen. Und mit diesem Herrn Hupp, wie ging das dann da weiter? Wie hat sich denn das dann so entwickelt? Entwickelt.
Das hat sich erstmal gut entwickelt und ich habe natürlich sehr schnell wieder ganz viel gelernt, weil das genauso war, dass ich mir natürlich viel abgeschaut habe und das aufgefressen habe. Parallel dazu war ja klar, dass ich irgendwie der Musiker in der Truppe bin und gab dann ja noch 2 Musiker dabei. Okay. Eine war der Alex Mannhold von den Blue Brothers damals, ganz bekannt irgendwie, oder der Band Yuma. Mhm. Und bei Yuma war ja auch der Bandkollege vom Alex eben, der Antonio Geisler, der dann auch in dieses, muss man sagen, Gottschalk-Imperium eingestiegen ist, vom Keyboarder der Band Yuma zum rechter Hand von Thomas Gottschalk in München.
Okay.
Also teilweise, glaube ich, auch noch Fritz Egner, den wir auch, das hat sich dann so ein bisschen die Hand gegeben und war eine heiße Zeit, ja. Und so haben wir da mit eben diesen benannten haben wir hinter den Kulissen die ganzen Auftritte vom Stapel gelassen, haben uns darum gekümmert, dass die überhaupt erstmal reinkamen und dass sie auch verarbeitet waren, dass die vor Ort betreut waren, waren mit denen unterwegs und eine heiße Zeit. Irgendwann hat es menschlich oder geschäftlich mit dem Armin nicht mehr funktioniert. Das würde ich ihm jetzt nie vorwerfen wollen. Das hat vielleicht mehr an mir gelegen und an, ach, was weiß ich, meinem Freigeist oder wie auch immer. Und irgendwie dann, ja, wie auch immer. Also, weil du ja so gefragt hast, so. Haben sich dann Wege getrennt.
Ja, genau.
Und es gab auch was anderes Interessantes schon, was irgendwie auch ganz reizvoll war. Mhm. Und es war dann aber immer noch kein Musikstudium. Also auf den Punkt gebracht.
Ja, stimmt.
Irgendwann haben auch meine Band- und Musikkollegen damals, es gab dann auch schon die Hollywood Connection Band, wir haben wirklich viel und auch bundesweit schon tolle Sachen gespielt. Und also angefangen von irgendwelchen mobilen Spielcasino-Events auf Schiffen oder in Firmen Events feiern dann mit drin und Spielcasino kam. Das war damals ganz neu. Wenn es mir mit unserem Stil der Musik, also Hollywood Connection und viel Filmmusik, Swingmusik in der Richtung und eben aktuelle Tanz-Party-Sachen, sagen wir mal ein bisschen wertigere oder also ich habe in meinem Leben noch nie DJ Ötzi spielen müssen oder will jetzt keine anderen Namen nennen, die da so in dem volkstümlichen Schlagerbereich rumkreuchen und fleuchen.
Ja.
Und da bin ich auch ganz froh drum, sondern haben dann, keine Ahnung, so Bands wie Jamiroquai war damals ganz angesagt oder auch Lenny Kravitz oder Sinatra. Und, also das war so unser Tanzmusikstil, den wir da auch mitgespielt haben und sind da in vielerlei Veranstaltungen drin gelandet. Mhm. Ja. Und war dann aber auch trotzdem ja noch in Fulltime-Beschäftigung, erst in dem Moderatorenmanagement. Und habe dann zwar als Gitarrist auch bei Mike Krüger schon mitgespielt.
Ach, schön.
Und so, also
toll.
Pausenclown dann mal mit der Gitarre mal. Und ja, war spaßig. Und, bin dann über kleine Umwege bei Virgin Interactive, also Virgin eigentlich eine Plattenfirma, die gerade so den interaktiv Lernsoftware und auch Spielebereich und so weiter, Software hat vor allen Dingen aufgebaut hatte, ganz toll dort gelandet. Eigentlich Hamburg als Sitz.
Hauptsitz,
aber für Deutschland, also London war der Hauptsitz überhaupt von der Firma. Und dann, also Richard Branson ist das Oberhaupt von dieser ganzen Firma, Virgin, da gibt es ja auch Fluggesellschaften und was weiß ich was, alles Cola und so. Und dadurch, dass aber dann für Virgin ein Team von Nintendo oder was für Nintendo gearbeitet hat, Stadelbauer haben die geheißen, aus Kleinostheim, dass der Großostern, Kleinostern, dass die freie Arbeiter waren für Nintendo, konnten die auch für, und dann auch nur noch, für Virgin arbeiten.
Ah, okay.
Und für LucasArts und für DreamWorks Interactive, das sind die Kollegen, Business-Kollegen von Richard Branson, der Herr Lucas und der Herr Spielberg. Und so konnte ich dann auch so zwischen Aschaffenburg, wo ich dann mehr war, weil auch schon Familie zu der Zeit, und Aschaffenburg und Hamburg
so ein bisschen pendeln.
Pendeln, ganz genau. Ja, und war aber auch immer der Musiker dabei.
Interessant, aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das, also dein Tag muss ja kein 24, der muss ja 36 Stunden gehabt haben zu der Zeit, oder?
Ja, das stimmt. Also das stimmt auch wirklich, dass ich wahrscheinlich auch oft zu wenig geschlafen habe, aber das in dem Alter hat man es nicht viel gemacht. Also wir reden von Mitte der 90er, da war ich Mitte 20 bis Ende 20. Jetzt kommt natürlich in dem Zug, hallo alle Frauen da draußen und so, und die sich ein gesundes Familienleben wünschen. Das war mit Sicherheit nicht sehr förderlich, muss ich sagen. Ja, und ich hatte wirklich zwei bezaubernde, super gelungene, gesunde Töchter. Und die haben ihren Papa, wenn dann, ja, was weiß ich was, ein bisschen abgearbeitet oder dann wieder mit Musik beschäftigt, am Wochenende gesehen. Ja. Und ich war mit Sicherheit nicht der Familienvater, den man sich gewünscht hätte, der ganz viel Zeit für die Familie hat, sondern hast du genau richtig erkannt.
Ja,
eigentlich zwei Berufe, zwei Jobs.
Ja, ja, klar.
Und noch Family und einen Freundeskreis. Und
sehr schwer, da diesen Spagat einfach zu finden. Ja. Und du kannst auch nicht jedem recht machen. Nee, denn irgendwas leidet immer.
Ging dann ja schon los, dass eine Verwandtschaft und ein Freundeskreis gar nicht mit mir fest für eine Veranstaltung, also für einen Geburtstag oder so hätten planen können. Das hätte sich natürlich meine Frau gewünscht oder Schwiegereltern und so weiter.
Ja, klar.
Ganz normal, ja.
Natürlich. Irgendwie.
Und also ich war dann schon wenig greifbar, muss man sagen. Ich habe in der Musik- und Businesswelt gelebt. Alles schön, viel erlebt, bin schnell weit gekommen, aber die Familie hat gelitten.
Ja. Du hattest ja jetzt dann auch so gemeinsame Auftritte mit Ronan Keating, mit Nina Hagen, um jetzt nur mal zwei zu nennen. Da war aber dann auch mal ein Franz Lang dabei oder so. Aber wie kam das zustande?
Ach, eigentlich totaler Zufall. Also ja, muss man so sagen. Gut, es ist immer so ein bisschen... das kennst du vielleicht auch von dem, was du jetzt im Bereich Journalismus machst. Wenn du dich auf irgendwas einschießt und irgendwas forcierst und in eine Richtung gehst, dann fliegt dir auch wieder was zu in die Richtung.
Ja.
Und sowas bei mir auch immer. Mhm. Also wenn du so im Kopf mal den Schritt gegangen bist, ich glaube da auch an so gewisse Dinge wie so eine Fügung. Ich will jetzt mal das Esoterische ein bisschen außen vor lassen und nicht übertreiben, aber dass es irgendwie so eine Art Kraft des Geistes gibt.
Ja.
Und du ziehst Dinge an, im Positiven und Negativen, die Geister, die ich rief.
Genau, das kenne ich auch.
Bei Musik gibt es auch das Thema Sonanz und Resonanz natürlich, gell? Wie man im Wald reinschreit, so schreit es zurück.
Wieder zurück, genau. So halt auch wieder zurück.
Genau. Hat alles ein bisschen mit zu tun, glaube ich. Also und so hatten wir jetzt mit Band, mit Hollywood Connection schon öfters mal auch, was weiß ich, sowas wie den Sänger von Hot Chocolate begleitet, die sich gerade getrennt haben und so, was ganz spaßig war in der Flora in Köln. Mhm. Ganz toll, auch eine tolle Location dazu. Mhm. Und total lustig. Ich meine, das ist ja auch ein spaßiger Geselle, so, wer es mal nachlesen will. bestimmter Menschenschlag und so. Und hat Spaß gemacht. Und ich habe zu der Zeit... hallo, lieber Markus Beham, auch durch die tolle Verbindung hier wieder von Aschaffenburg, regelmäßig im Sheraton, in der Bar vom Sheraton am Flughafen, im Hotel gespielt. Ja. Also fast jeden Dienstag, außer Juli und August, hessische Ferien ausgenommen.
Ja.
Und jeden zweiten Donnerstag, so als Festengagement. Und mit dem Ronan Keating war so, ich hatte einen Hotelbarjob dort. Und der hatte dort übernachtet im Rahmen von, wie heißt das, nicht wenn Classic meets Pop, sondern so ähnlich dieses, die waren in der Festhalle mit, oh Gott, wie heißt denn das?
Aber war das nicht Classic meets Pop?
Nee, sowas ähnliches, aber wir kommen vielleicht noch drauf, das komme ich echt nicht drauf.
Egal.
Vielleicht fällt es uns später ein.
Ja.
Also der war mit seinem Konzert dort fertig und kam ins Hotel, um eigentlich abzuspannen und kam wirklich so aus dem Auto raus mit Handtuch noch Umhang und ich weiß nicht, ob er schon eingecheckt hatte. Und es waren auf jeden Fall noch zwei seiner Musiker dabei und irgendwie Management und so und wollte einen Absager in der Bar nehmen.
Ja.
Und jetzt hat ganz geschickterweise der Barmanager dann gesagt, wir haben einen tollen Gitarrist und hat mich auch vorher gefragt, hat gesagt, das übernachtet Ronan Keating heute. Wenn der jetzt käme, könntest du ein, zwei Lieder mit ihm spielen.
Okay.
Und das war zu der Zeit, das weiß ich noch gerade, jetzt könnt ihr mal gucken, wann es genau war. Life is a Roller Coaster in den Charts. Das hatte ich im Programm, weil das in der Bar auch jeder hören wollte, vor allen Dingen Amerikaner, Engländer und Araber fanden es auch gut.
Ist ja ein tolles Lied.
Ja, When You Say Nothing at All. Und dann hat er von... Father and Son von, jetzt fehlt es ein bisschen der Name, guck hin. Heute hast du ja auch Yusuf Islam, wie hat er denn damals geheißen? Auch da kommen wir noch drauf, ja. Cat Stevens,
ja.
Genau. Gespielt und so war Ronan Keating wirklich wohlgelaunt, weil das Konzert gut gelaufen ist. Und hat gesagt, cool, klasse, was spielen wir zusammen, Frank? Also war einfach so ein Zurufding und die Leute in der Bar waren begeistert, waren tolle
das
Sachen.
Das denke ich.
Klasse. Mit Nina Hagen war das schon so eine Virgin-Sache, dass sie kurz vorher bei Virgin war, also man nennt das im Plattenbereich gesigned, also sie hatte einen Plattenvertrag bei Virgin, einen Deal, zu der Zeit aber nicht und sollte dann wieder zu Virgin kommen mit der neuen Platte. Und ich durfte dann mit ihr in ein paar Hardrock-Cafés im Norden einfach mal so eine Rundtour machen, um ein paar Stücke von ihr vorzustellen, so als Übergang zu Next wieder zu Virgin. Franzl Lang.
Ja, das musst du erzählen noch. Aber noch eins zu Nina Lustig, Hagen. Ja, ist sie so verrückt, so in Anführung verrückt, wie sie ausschaut?
Ja, das ist die. Das ist die. Ist sie wirklich, und das ist toll, also die ist sehr exzentrisch, aber auch sehr businessmäßig gecheckt.
Ah, toll.
Und also sehr ordentlich.
Okay.
Also du kannst wirklich mit ihr planen. Es ist nicht so, also so wie ich sie kennengelernt habe, nicht so, dass sie jetzt einfach immer zu spät ist oder gar nicht kommt oder jetzt irgendwie völlig besoffen oder sonst was käme, sondern sie war immer bei Sinnen und hat gewusst, was sie tut.
Toll.
Und war auch vorbereitet, klasse. Okay. Und hat das Business sehr ernst genommen, weil also da haben wir vielleicht was gemeinsam oder ich generell auch mit ein paar von den Stars, bla bla. Also ich glaube, das musst du irgendwie mitbringen, dass du deinen Job sehr oder deine Berufung sehr ernst nimmst. Dass du nicht, also gerade in der heutigen Zeit kannst du nicht sagen, ich bin völlig durchgeknallt und heb mich irgendeiner auf, weil ich oder klingel mich wach oder so und das geht nicht. Also das will keiner, ein Musiker, der irgendwie keine Leistung bringt, der weiß nicht, was er tut oder der irgendwie
unzuverlässig ist.
Falsche Stoffe genommen hat und so.
Genau.
Unzuverlässig, genau. Ja. Und ich glaube, das geht. Also bin ich mir sicher, das geht heute gar nicht mehr. Das haben früher die Stones vielleicht noch bringen können oder so. Aber irgendwie die Zeit vorbei, Und ist auch okay so. Und das hat mit ihr super funktioniert.
Toll.
Klasse.
Schön, das ist ja prima. Ja, Franz Lang.
Du, Franz Lang war eine Geschichte. Ich habe, Jungs, auch vielen Dank an der Stelle nochmal für die ganze Förderung in dem Bereich, dass ich so jung bei euch mitspielen habe dürfte bei der German Germania Big Band, Germania Rottenberg. Okay. German Big Band, die heute immer noch in Verbindung mit Barney Jackson, Wolfgang Schottner, das kennst du natürlich hier von Heilbach und so.
Ja.
Den Heilbacher. Wir sitzen hier in Heilbach gerade so im Esszimmer bei der Margot. Jetzt geht die Sonne langsam unter. Ein Traumwetter heute gehabt. Also die ganze Zeit war auch die Terrassentür noch offen, die Balkontür. Und gucken hier auf Heilbach runter, ganz toll. Beim 21 Grad heute, ganz toll, gell? Super.
Schön heute, ja.
Und habe also mit dieser German Big Band ganz jung schon unter anderem zu einem Firmenjubiläum von Metallbaufirma in Rottenberg spielen dürfen, wo Franz Lang als Stargast war.
Ach was.
Ja, in Lederhosen
Ach,
und so.
Ach nein.
Und ich glaube, das Thema war, dass sein Gitarrenverstärker kaputt war. Und er hatte so eine Wandergitarre, ganz klassisch so. Und Ovation heißt die für alle Gitarristen jetzt mal, gell? So eine Plastik-Ovation-Wandergitarre. Und hat jetzt keinen passenden Verstärker dabei, weil er kaputt war oder sonst was. Und hat mich ganz, ganz lieb gefragt, ob er meinen Verstärker benutzen darf, der eigentlich dafür gar nicht so richtig gepasst hat. Aber sonst war nichts da. Und dann hat er gesagt, ja, und Frank, was spielst ihr als so, Bumm und sowas? Spielt ihr jetzt nur diese Big Band Musik oder könnt ihr auch irgendwas machen? Da habe ich gesagt, ich kann mit dir
alles machen.
Stanzel, das ist kein Thema. Ich war schon im Skiurlaub gebucht nach Maria Alm oder sonst was irgendwie für Feiern und dann haben sie auch mal am Berg gespielt und weißt, was du so alles treibst. Wir können auch jetzt den Herzog Johann
rausholen.
Also echt, da spielst du mit der Exeise, super. Und auch ein Teil der Band hat dann wirklich mit eingestiegen, war klasse, mit dem Franz Lang unvorbereiteterweise für ein paar Stücke von ihm begleitet und es hat auch Spaß gemacht. Also ein super Mensch, war super. Klasse.
Wahnsinn.
Und bringe ich jetzt mal auf den Punkt, was sehr interessant ist. Haben wirklich solche Leute wie ein Udo Jürgens, der natürlich eine Riesennummer war, aber den durfte ich auch live erleben, wenn ich ihn auch nicht selbst begleitet habe, aber zusammen auf der Bühne und hinter der Bühne und so. Und haben die gemeinsam, dass die super auf dem Boden geblieben sind und die können sofort was mit dir aus dem Ärmel schütteln, es kommt was Gutes bei raus. Nehmen ihren Job, sind wir wieder dabei, in ihre Berufung ernst.
Sehr ernst, ja.
Nehmen die anderen Musiker ernst.
Mhm.
Laufen nicht blind durchs Leben, sondern schauen, was passiert hier eigentlich so, wofür bin ich da, wollen, dass es alles gut ist, dass das hier gut was hängen bleibt, ein guter Eindruck hinterlassen wird und so geht man miteinander um und das ist klasse. Super,
das ist toll. Aber weil du jetzt gerade sagst, auf dem Boden geblieben, also wenn ich das jetzt so höre, mit wie viel Prominenz in Anführung, klingenden Namen, sage ich jetzt mal, du schon zusammengespielt hast oder die einfach kennengelernt hast.
Ja,
noch
mehr kennengelernt, ja.
Ja, kennengelernt. Wie bleibt man so bodenständig, wie du bist? Wie bleibt man so auf dem Teppich? Wie schaffst du das? Hast du jemanden, der dich dann immer wieder runterholt? Oder ist es einfach so dein Naturell, dass du sagst, naja gut, das ist so, aber ist ja auch ein Mensch wie du und ich.
Ja, so interessant, dass du auch sagst, jemand, der dich wieder runterholt. Ja, ja, ja. Also der erste Punkt ist, ich bin jetzt ja kein Superstar, aber wie ich gerade gesagt habe, die, die richtig gut sind, die müssen jetzt auch keinen Star-Kram oder Allüren um sich herum bauen, brauchen die gar nicht, machen sie auch nicht. Also okay. Das ist meine Erfahrung immer. Aha. Das ist wurscht, ob da, also ich habe wirklich, bin ich sehr dankbar drum, viele sehr prominente Menschen getroffen, auch irgendwie ein Beckham beim Fußballspielen. Ich durfte neben meinen Stars der Jugend zu einer Privatfeier von der Paulaner-Chefin sitzen mit Rummenigge, Breitner und Gerd Müller zusammen.
Toll.
Und also auch ganz toll. Die sind alle, die sitzen mit dir, die trinken ein Bier mit dir zusammen und haben Spaß und meinet, hallo, du bist der kleine Musiker Frank Keller, der jetzt keinen Star-Status hat und ich bin der tolle Karl-Heinz Rummenigge oder sowas, sondern das mischt sich dann ganz normal. Mhm. Ist meine Erfahrung immer gewesen, diejenigen, die irgendwie Star-Allüren an den Tag tragen, die haben es aus einem bestimmten Grund immer nötig, um so einen Schutzschirm um sich zu bauen. Mhm. Entweder, weil sie es brauchen, bei den Frauen ist es vielleicht oft so, dass sie nicht blöd angemacht werden.
Okay.
Also, ja, Stalker sonst hätten oder sonst was. Aber bei Männern, Musikern ist es einfach, einen Schutzschirm zu bauen, weil vielleicht die Kompetenz sogar fehlt. Möchte ich mal ein bisschen mutmaßen. Oder weil irgendein blödes Management sowas baut um einen rum. Aber ansonsten sind die am Boden geblieben und ich dann natürlich als, nennen wir es mal, vielleicht noch regional bekannter Musiker und bundesweit oder...
Ja, schon.
Durch andere Wege. Durch eher Agenturgeschäft oder sowas. Aber du hast einen Punkt erkannt, der Musiker typisch ist. Du hast schon Momente, wo du auch fliegst und auch fliegen musst. Mhm. Weil wenn du Künstler bist, wenn du dich auch als Künstler fühlst, nicht nur in Anführungsstrichen als Gebrauchs- oder Dienstleistungsmusiker, manchmal mischt sich das, manchmal bist du auch nur ein Dienstleistungsmusiker. Ja. Wenn du eine Ehrung, eine Preisverleihung begleitest, kannst du mal kurz rauskitzeln lassen, zeigen, blitzen lassen, was du vielleicht am Instrument auch kannst und dass da auch mehr ist, auch im Zusammenspiel mit den Mitmusikern. Aber letztendlich bist du ja Gebrauchsgut im Moment und dir wird gesagt, was zu tun ist und wann es zu tun ist und so weiter.
Genau.
Also das ist ein Mischding. Und Konzerte hast du natürlich auch, wo du als Künstler gefragt bist, wo auch das Publikum speziell dich als den Künstler Frank Keller will und nicht als Dienstleistungsmusiker.
Ja.
Also das mischt sich manchmal. In dem Dasein als Künstler, bin ich sicher, musst du irgendwie die Fähigkeit haben und musst es auch machen, dass du mal fliegen kannst, dass du abheben kannst.
Ja, ja.
Und du musst auch wirklich eine andere Sphäre und einer anderen Welt landen, um zum Beispiel ein Lied zu schreiben, was irgendwie nicht gewöhnliche Harmoniegefüge hat. Das kannst du dir jetzt nicht am Tisch zusammenbasteln in irgendwie einem random Softwareprogramm wie das... Mhm. Böse gesagt, so Menschen tun, die früher mal Hits gelandet haben, wie You're My Heart, My Soul und sowas und jetzt irgendwelche Shows im Fernsehen machen und so, weil die wirklich auch so vorgehen. Mhm. Die lassen wirklich Computerkompositionen durchlaufen und dann kommt was da raus, sondern dir muss was zufliegen. Und jetzt dir fliegt nur was zu, wenn du auch irgendwann mal abheben kannst.
Ja, wenn du selbst mal fliegst.
Genau.
Ja.
So, wenn jemand da ist in dem Moment, also sprich eine Lebenspartnerin, dann... Gab es schon Lebenspartnerinnen, die genauso fliegen? Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, schöne Zeit lang. Aber und es ist aber auch ganz gut, eine Lebenspartnerin zu haben, die wirklich sehr am Boden ist und man kommt wieder zum Scrabble-Spielen zusammen.
Ja, die auch dich immer wieder erdet vielleicht oder ein bisschen runterholt oder so. Ne?
Das ist so alles gut und im Grunde bin ich jetzt ja auch groß und alt genug, um das selbst zu können. Und dann ist eine Katze, die gefüttert werden muss.
Ja.
Und dann kommst du heim und es kann ja kein Saustall sein und die Spülmaschine muss angeschmissen werden und eine Wäsche muss auch gemacht werden.
Ja.
Also ist ja nett, dass wir jetzt irgendwie da irgendwie Bedienstete dazu haben oder sonst was.
Ja.
Und also ganz normal. Mhm. Ganz normal, aber mit schon bewusst gelebten auch, wie soll ich sagen, nimm das vielleicht mal eine Fähigkeit zur Transzendenz, wo die auch mal bewusst leben. Da kann auch Musik hören dazu förderlich sein. Bestimmte Musik hören, die dich weiterbringt, die reinfühlen in für mich tolle Musiker, Gitarristen, also die bewusst abgehoben sind und sagen, was treiben die da eigentlich?
Ja.
Und es muss auch nicht mit Drogen sein. Das die Thematik war früher eher so, heute machen das viele mit Musik und nehme ich gerne an und nehme es auch für mich mit auf. Ja.
Schön.
Ja.
Warst du in deinem Leben schon immer nervös, wenn du so einen Auftritt hattest? Weil du spielst ja auch vor wirklich viel Publikum. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass du im kleinen Kreis gebucht wirst, sondern du hast ja auch immer, was weiß ich, was...
Opernball Hannover, zwei genau. Tage hintereinander mit jeweils 2.500 Leuten, ja. Ist was Großes, Teures, ja. Toller, ja. Eintritt und so, natürlich, ja. Wertig, ja. Ja, das Interessante ist wirklich, was ich ja vorhin deinem Alex auch schon mal sagen dürfte, der das ähnlich vielleicht vom Sportbereich kennt, das Interessante ist, dass genau diese Momente bei mir im Kleinen passieren. Mhm. Also ganz klassisch bei einer Hochzeit.
Okay.
Und wenn das dann noch Menschen sind, die ich kenne, dann ist es ganz komischerweise, aber das können Musiker in meiner Situation nachempfinden, ist es noch eher so, dass ich wirklich Lampenfieber habe, weil ich mit denen mitfühle, also was im Bereich in so eine Empathie oder Mitgefühl geht und mitfiebern, man will, dass für die jetzt alles ganz toll ist, ganz persönlich und bändelt vielleicht noch ein bisschen, kriegt ja einen bestimmten Bezug mit dem Pfarrer auch noch, wenn er ein sympathischer Pfarrer, oft mit Evangelischen, die ein bisschen lockerer sind oder so, also es gibt auch Pfarrer, die sind so verbohrt, leider Gottes, dann ist der Musiker lieber für sich und der Pfarrer für sich, und der Küster wird zu deinem Freund vielleicht. Und so, also wirklich, ich kenne die Momente echt in der Kirche, weil das für mich alles ganz wichtig und feierlich und persönlich ist. Mhm. Und da habe ich echt ein Lampenfieber. Jeder achtet auf dich, achtet auf jede Bewegung, auf jedes Hüsterchen.
Ja, ja.
Bei so großen Sachen habe ich zwar einen riesen Respekt, dass mir gegenüber auf der anderen Bühnenseite von mir so ein Staatsorchester Niedersachsen jetzt steht, die alle top ausgebildete Musiker sind. Man hört sich auch vorher beim Proben und sonst was und weiß, was wer macht. Also um mich rum sind natürlich auch ganz tolle studierte, top ausgebildete Musiker, die auch mit allen möglichen Top-Musikern, HR, Big Band oder sowas gespielt haben und auch spielen. Und dann gehst du, das ist ein anderes Ding, du gehst mit einem großen Respekt ran vor dem, was du hier treibst und hast eine Aufgabe. Und hat mich aber immer positiv motiviert. Mhm. Also auch so, dass ich bewusst länger schlafe den Tag vor, mich vorbereite.
Okay.
Es darf auch keine riesig lange Autofahrt sein, wo ich kaputt bin. Also so, zumindest die letzten 10 Jahre habe ich mir angewöhnt, dass ich einen Tag vorher komme und nicht abgeschafft von der Autobahn irgendwie in so einen wichtigen Auftritt rein oder sowas.
Dass du einfach also ausgeruht.
Also ich nehme das ernst. Ich nehme die Situation ernst, respektiere. Mhm. Und soll ich sagen, habe auch wirklich eine Hochachtung vor den Menschen um mich herum, was passiert, auch vor diesem ganzen Orga-Team, vor dem Technik-Team. Mhm. Wenn das alles in so einem tollen Rahmen ist, in so einem wertigen Rahmen ist, ist leider Gottes nicht immer so. Und dann will man selbst so sein. Und es ist mit Sicherheit eine gewisse Anspannung, aber keine Aufregung. Mhm. Ja, keine Nervosität. Man würde nicht dastehen, wenn der Auftraggeber nicht wüsste, dass du es ja kannst.
Genau.
Also und manchmal wächst man auch noch ein Stück über sich raus. Mhm. Wenn da jetzt von mir aus noch ein Roger Cicero mit dazu kommt und mit dem ich jetzt selbst zum Beispiel nicht zusammenspielen durfte, aber meine Mitmusiker, er ja meinen Part als Sänger in dem Moment aber ganz toll. Und dann hört er einem natürlich auch zu. Und gibt es auch manchmal ja auch ein wertendes, evaluierendes Pressepublikum, was dann auch irgendwie ein Feuilleton dazu schreibt oder so.
Ja.
Und dann ist das schon ganz wichtig. Und dann ist es schon mal wichtig, dass du auch mal über dich rauswachsen kannst im Moment mit dem, was um dich herum passiert.
Ja.
Ja.
Toll.
Ja.
Also das ist schon... Aber ich denke, das ist schon immer eine Herausforderung. Und es ist einfach so, wie du sagst, du musst dich konzentrieren, du musst dich vorbereiten, du kannst jetzt nicht schlampert irgendwo dahin gehen, sondern das funktioniert nicht.
Nee. Und wenn es mal böse gesagt, wenn es mal wirklich aus irgendeinem blöden Grund, weil Züge sich verspäten, ist die Frage überhaupt noch, ach ihr Leute da draußen, ob man überhaupt noch dann irgendwie Züge nimmt als Musiker, irgendwie, die sich doch immer verspäten und dann kein Anschlusszug mehr erreichbar ist oder so. Und schon wird alles irgendwie nervig, muss man sagen. Und du kommst natürlich auch genervt und gestresst an. Also das ist eine totale Ausnahme, passiert alle 2-3 Jahre mal, immer weniger, weil man weiß, wie es ist.
Ja.
Aber es kann ja auch ein Riesenstau auf der Autobahn sein. Also du hast 5 Stunden Fahrt eingeplant und bräuchst es 9.
Ja.
Also das, und dann schaffst du es gerade noch zum Glück immer irgendwie so. Aber natürlich ohne die Vorbereitung, ohne nochmal duschen zu können und so. Und also da Meine lieben Mitmusiker können da ein Lied von singen, was wir schon alles erlebt haben, wo du wirklich auf die letzte Minute kamst und hast schnell auf der Toilette noch die Jeans rausgezogen, die Turnschuhe, einen Anzug rein und sonst was irgendwie und nochmal am besten nochmal Wasser ins Haar, um irgendwie vernünftig einigermaßen
auszusehen. Und los ging's, ne?
Huch, genau. und runterkommen kannst du in der ersten Pause, das erste Mal oder so. Nichtsdestotrotz, ähnlich wie ein Sportler. Mhm. Also du musst das vorbereiten. Dieses ganze Training hast du ja auch vorab.
Ja, ja.
Du schaffst ja diese Kondition drauf, du schaffst dir mental das alles drauf, du schaffst dir die Virtuosität drauf, also die Chills.
Ja.
Du kannst nicht da vor Ort immer nochmal irgendwie das Üben anfangen. Geht und wenn nicht. Du was irgendwie aus dem Ärmel schütteln musst, musst du vorher auch irgendwie die Grundlagen dir angeeignet haben, dass du das kannst dann in so einer Situation. Ja, ja. Kommen wir wirklich ganz früh drauf zurück, sehr dankbar. Diese Musical-Geschichten im Kindheitsalter, im Teenie-Alter, waren das sehr wertvoll für mich.
Das glaube ich.
Klasse,
ja. Das war wahrscheinlich eine sehr tolle Erfahrung, die dir halt jetzt auch hilft, die dir dein Leben durch jetzt geholt hat.
Ich glaube, das ist auch wieder ähnlich wie bei Sportlern. Du bist jung dabei, das ist sehr wertvoll.
Ja.
Und bist es gewohnt, Höchstleistung abzurufen auf Bestellung.
Genau.
Ja, es muss jetzt, du hast jetzt genau diese, bei uns vielleicht 2-3 Stunden Konzert, manchmal sind es sogar 5 Stunden oder sowas. Und ein Sportler hat es auch.
Ja.
Klar, hat auch zwischen 2 Minuten und Marathonlauf, wo er einfach diese Leistung zu einem gewissen Termin abrufen muss. Und da zählt kein Kribbelanflug oder sonst was. Da wird alles weggedrückt in dem Moment.
So ist es, ganz genau. Ja. Das kommt alles in den Hintergrund in dem Moment.
Kommt 2 Tage später raus.
Genau, aber das ist egal.
Ja, ist
in dem Moment hat es gepasst.
Genau,
ist es. Wie ist denn das jetzt, Frank? Du bist ja auch im europäischen Ausland, sage ich immer, unterwegs. Und wo?
Momentan nicht.
Oh, ja, okay, aber normalerweise.
Ja,
wo spielst du jetzt am liebsten? Wo trittst du am liebsten auf? Gibt es denn so eine Lieblingslocation, wie jetzt zum Beispiel hier in Aschaffenburg, in deiner Heimatstadt, beim Hofgarten oder so? Oder kannst du so irgendwie sagen, ach Mensch, das war toll oder das ist mir recht oder gibt es überhaupt so Unterschiede?
Ja, die gibt's schon. Also Hofgarten zählt schon eindeutig zu meinen Lieblingslocations. Das hat sich jetzt ja auch auf über 15 Jahre hinweg irgendwie auch sogar vom Publikum zusammengefügt.
Mhm.
Also das, ich kann in gewisser Weise mit beeinflussen, wer alles im Hofgarten kommen kann. Also momentan, wie gesagt, Katastrophe lassen wir außen vor.
Das,
und auch wenn nur 50 oder 80 Leute zu Corona zu Nicht-Lockdown-Zeiten kommen dürfen. Aber wer bei diesen 199 Leuten überhaupt reinpassen, wer denn überhaupt noch, wer frühzeitig Bescheid weiß, um eine Karte zu kriegen und wer mir auch wichtig ist, dass er da ist. Also natürlich kann da nicht jeder kommen von denen, die mir wichtig sind. Aber also es ist wirklich auch teilweise rumgedreht bei den mir bekannten Locations. Das ist auch in Darmstadt zum Beispiel so oder also hier im Miltenberger Raum, dass ich das ein Stück weit gerne mit beeinflusse, wer es überhaupt da ist. Für mich auch ein gutes Gefühl.
Ja.
Schon mal so eine Basis Crowd dazu haben, wo ich weiß, die mögen, was ich mag. Das überträgt sich dann ein Stück weit auf die anderen.
Ja,
muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das funktioniert natürlich nur sehr regional.
Mhm.
Generell ist mir immer am liebsten ein Publikum, das werden jetzt viele Musiker, die es ernst nehmen und ihren Job sehr ernsthaft oder ihre Berufung ernsthaft betreiben. Job ist da schon zu niedrig oder zu lapidar gesprochen.
Mhm.
Wenn du ein Publikum hast, was gerne richtig zuhört.
Ja.
Weil dann ist es zum einen eine Herausforderung.
Mhm.
Also du wirst dazu angetrieben, was Wertiges abzuliefern.
Mhm.
Aufs Publikum einzugehen, wo es die Möglichkeit gibt. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Größenordnung von Publikumsplätzen.
Ja.
Für mich mit einem guten Gefühl rauszugehen und auch dich musikalisch weiterzuentwickeln. Also du entwickelst dich nicht da weiter, wo ein Publikum, böse gesagt, zum Biershoppen kommt und die musikalischen Highlights, ist egal, sind irgendwie 3er-Akkorde an der Gitarre und gehen vielleicht ein bisschen Schlagerbereich rein oder sonst was irgendwie. Ich nehme sowas außen vor, was ganz toll ist und eigentlich eher Liedermachertum, griechischer Wein, kannst du auch ganz toll spielen und was ein Udo Jürgens treibt oder so. Aber es gibt ja auch die Stufen drunter und also wir haben uns zum Beispiel irgendwann abgewöhnt, Fasching zu spielen.
Okay.
Weil du kannst es den Mönchen ja auch nicht üblich nehmen, dass sie nach dem fünften oder sechsten Bier plus Spirituosen dazu sagen, ich will jetzt am liebsten, keine Ahnung, irgendwie Hände zum Himmel oder Schatz, ich schenke mir ein Foto hören oder sowas.
Ja.
Und dann stehst du da, weißt du, und denkst, oh lieber Gott, falscher Film, habe ich auch schon alles erlebt. Mhm. Und zum Glück schon lange nicht mehr. Und also es ist schön, wenn es Party ist, obwohl momentan vielleicht nicht so angebracht. Mhm. Aber ich glaube, als Musiker möchtest du gern, dass jemand richtig zuhört und dass du was Wertiges abliefern kannst. Mhm. Und jetzt für mich persönlich im Idealfall in einem Zusammenspiel mit Musikern, Mitmusikern und Publikum.
Okay.
Und damit das funktioniert, sind mir ehrlich gesagt, das ist für andere ganz anders, sind mir mit dem, was ich auch treibe, was ich gebe, also dass Leute auf meine Texte hören muss, wenn was Eigenes von mir ist, auch deutsche Texte, auch wenn ich was anderes spiele, ist meistens eine Geschichte zu, die soll bitte gehört werden oder irgendwie in dem Moment rumgeblökt werden oder sowas, dann ist mir im Publikum wahrscheinlich schon bis irgendwie, sagen wir mal, 200, 250
lieber
gezielten Menschen, die genau dorthin kommen, auch einen vernünftigen Eintritt zahlen und dass nicht alles billig ist oder so, irgendwie lieber am liebsten.
Ja. Meine nächste Frage, was oder wie spielst du am liebsten? Solo, in der Band, als Duo? Gibt es ja auch so Unterschiede, wo du irgendwas bevorzugst oder sagst du, alles hat seinen Reiz?
Ja, es hat alles einen Reiz. Das ist so. Ich mache jetzt mal Abstriche. Ich wäre mit Sicherheit nicht der parade Orchestermusiker. Und ich wäre wahrscheinlich, auch wenn ich das in jungen Jahren gemacht habe, in gewissem Stil, von einer richtig größeren Big Band, also nennen wir mal wirklich, wo ich den Hut vorziehe, HR Big Band, sowas, wäre ich auch nicht der Richtige, weil mir zu wenig Freiheit ist.
Ja, ja.
Also wir machen ganz tolle Konzerte. Wenn ich vorhin Daniela hier aus Aschaffenburg genannt habe, die kennt man ja, viele, Daniela Reimertz, fantastische Musikerin, Violinistin, mit ihrem ganz tollen Streichquartett La Finesse, die ja auch selbst klasse Veranstaltungen in Eigenregie, die Benefits-Konzerte zum Beispiel in der Stadthalle organisieren, also ganz groß Hut ab. Und natürlich ist da viel vorbereitet.
Okay.
Also, aber ich weiß auch, dass im Gegensatz zu den super, super, bis auf den Punkt ausgefeilten Konzerten, die Daniela sonst mit La Finesse, Standalone oder mit den Mitmusikern zu ihren Benefizkonzerten, die dann auch noch mehrere sind, anders als bei meinem Man Classic Meets Pop Publikum, nicht mehr viel, das muss auch nichts Schlechtes sein, nicht mehr viel Freiheit bleibt.
Okay.
Da sind die Soli genau abgestimmt. So. Und ich mag doch, wenn irgendwie ein Stück nochmal in der Form ein bisschen variieren kann.
Mhm.
Wenn ich sehe, guck mal, das Publikum hat jetzt auf den Solo total gestanden, jetzt müssen wir noch nicht gleich weiter singen oder spielen, sondern darf dann als Bandleader auch nochmal angeben, okay, wir geben uns mal ein Flöten-Solo.
Okay.
Oder Saxophon oder Piano-Solo. Ja. Und die Musiker habe ich gern so um mich rum, die da die spontan genug sind, die auch fit genug sind. Da muss man auch eine gewisse Flexibilität mit Ausbildung gleichzeitig mit sich bringen. Also das mag ich.
Ja.
Also ich mag eine gewisse Freiheit.
Ja, ja. Ja, ja.
Wenn es eine größere Band auch ist, bei einem kleinen ist es sowieso einfach.
Ja.
Spielst du zu zweit, zu dritt, dann hast du natürlich viel mehr Freiheit.
Und Freiraum auch,
Freiraum,
ne? Und kannst du ein bisschen auch kreativ dann einfach
kannst
sein.
Ganz
ne?
Neues
du hast, genau,
ja,
genau.
Ja, das ist schön. Das Schöne an Musik auch, das ist ja dann, was man auch irgendwie Jazz nennt. Jazz ist alles, Jazz ist vieles. Jazz ist eigentlich nur eine Freiheit und was Verrücktes machen. Das ist der Oberbegriff vom Jazz.
Ja.
Dass man sagt, wir sind nicht in der festen Form, sondern, wobei die dann am Schluss auch feste Formen eingeführt haben, aber in diesem Schema lasse ich mir eine gewisse Freiheit zu improvisieren und was Neues, Tolles, Abgefahrenes zu bauen.
Mhm.
Und so kannst du auch im Pop-Jazz machen,
obwohl
es gar keine Jazzmusik ist.
Ja.
Also das mag ich.
Schön.
Ja. Also dass sich Dinge auf der Bühne entwickeln, die vielleicht gar nicht geplant waren. Manchmal entsteht es in der Garderobe schon, dass jemand sagt, oh Mann, ich hatte, oh Gott, mir fällt gerade Tony Osana ein. Also ein argentinischer Mitmusiker, der hier in Deutschland lebt und er sagt, ihm ist auf der Herfahrt Jimi Hendrix erschienen. Er muss jetzt stoppen, deswegen kommt er eine Stunde zu spät. Publikum schon gerade und sagt, und es gibt heute keine Latino-Musik, sondern Jimi Hendrix auf lateinamerikanisch gespielt. So, toll.
So. Okay.
War auch toll, war auch klasse. Will man nicht immer. Aber ja, schön, schön. Ja, ja, so. Also genau, das zu dem Ding. Ich habe gerne eine gewisse Freiheit bei und die Möglichkeit, was noch im Auftritt entwickeln zu können.
Könntest du jetzt so ad hoc sagen, was so in deiner langen, erfolgreichen Karriere, was so eines deiner schönsten Erlebnisse war? Oder mal ein kuriosestes Erlebnis irgendwie? Hat man ja auch.
Ja, ja. Ja, also es gab wirklich kuriose Erlebnisse, dass wir zum einen irgendwo hinkamen und, und die Veranstaltung hat gar nicht stattgefunden. Also, das kennen alle Musiker. Vielleicht ist mein Gemüsebuch. Also sowas hast du. Das kommt vor. Du kommst in eine Veranstaltung, die ist ganz groß aufgeblasen und dann ist der Veranstalter gar nicht da und es sind vielleicht die Mitarbeiter, Technikteams sind noch da und dann findet es nicht statt, weil zu wenig Leute, weil irgendwas passiert ist, weil im Nachbarstadt was Großes ist und der Veranstalter flüchtet und mit großem Glück, toi toi, haben wir es bis jetzt dann auch immer fertig gebracht, zumindest mal die Kasse noch zu klauen oder zu plündern, uns irgendwas mitzunehmen, weil manchmal ist dann überhaupt keiner mehr da.
Ja, und also, das sagt keiner Bescheid.
Nee. Und du bist von mir aus wirklich nach Österreich gefahren oder so.
Nein.
Also das passiert. Es passiert. Ach. Und es passiert, glaube ich, auch wirklich jedem. Da kannst du noch so toll aufgestellt sein. Du musst dann nur irgendwie ein bisschen Glück oder wie auch immer auch tough genug sein, um zu sagen, irgendjemand rüttelst du durch und nimmst noch ein paar Euros mit. Weil vielleicht gar nichts mehr zu holen ist eine Woche später. Also das zum einen. Negativ-Erfahrungen zum Glück noch einigermaßen glimpflichen letztendlich Restergebnis dann irgendwie über die Bühne gegangen.
Okay.
Und aber es gab auch ganz tolle Dinge, wie zum Beispiel, dass wir initiiert von der Deutschen Außenhandelskammer in Frankfurt zu einem Botschaftsevent nach Peking durften.
Wahnsinn.
Sind einen Tag vor eingeflogen worden ins Kempinski, hatten einen Tag später den einen Auftritt, einen Abend, einen German Ball mit nur deutscher Musik und Instrumentalmusik, was dann so eine Art Max-Rabe-Stil war. Oder auch Udo Jürgens dabei und bei mir bist du schön, auch mal was ein. Also was die Chinesen so unter Nicht-Lederhosen-Musik, da stehen die Chinesen natürlich auch drauf, das ist die andere Abteilung, die man in Shanghai ganz viel spielt und so. Oder dann im Paulaner Biergarten und sowas. Sondern eben ganz bewusst deutsche Musik im Swing, Jazz, Becky Messer, 20er Jahre, 30er Jahre Stil und sowas. Auf der Reeperbahn kennen die Chinesen, stell dir vor, das kennen die ja. Und dafür sind wir eingeflogen worden, wirklich nach Peking. Und hatten, was das Schöne war, echt, das war der Deal, es war jetzt kein Riesenverdienst, aber es war schön. Wir konnten also mit Partner damals, konnten wir eine Woche im teuersten Hotel der Stadt, haben sie uns versprochen, im besten Hotel, im teuersten Hotel der Stadt. Das war dann auch nicht das Kempinski, wo wir gespielt haben, sondern sind nach dem Auftritt, nach den zwei Nächten, sind wir zur dritten Nacht ins Shangri-La gezogen.
Ja, ja.
Und haben sensationell gewohnt, haben Führer, Dolmetscher, Fahrer, die uns bis zur chinesischen Mauer gefahren haben.
Toll.
Wir haben viel hinter den Kulissen erleben dürfen, was klasse war. Sind also wirklich mit den Arbeitern von der chinesischen Mauer sind wir wirklich in so einem, also ein ganz tolles Erlebnis, sind wir in einem, wie nennt man das, Lastenseilzug, sind wir dort wirklich von der Mauer, sind wir 5-6 Kilometer über den See mit 800-900 Höhenmetern runtergerutscht in diesem Seilzug, so wie das oben beim Kletterpark in Haibach kennst, in 20 Meter oder 10 Meter so ein Ding irgendwie, sind wir echt 5 Kilometer runtergerutscht, zwar schon in so einer Art Schaukel drin, gell? Aber sensationell, also ganz tolle Erlebnisse.
Okay.
Ja, und überhaupt da spielen zu dürfen. Und auch in Zusammenarbeit mit chinesischen Technikern, die eigentlich traurig, die im Gegensatz zu uns mit Technikern, wo man versucht, sich doch immer auf gleicher Höhe zu behandeln und gut miteinander auszukommen, muss man die so ganz anders, also irgendwie so fast sklavenmäßig oder lakaienmäßig behandeln und trag mir das jetzt dahin, du hast da 2 Minuten und sowas.
Ja,
ganz ungewohnt. Schlimm irgendwie.
Ja.
Und dann hat es doch nicht funktioniert. Also im Schluss haben wir vieles selbst gemacht und rumverkabelt und sonst was. um dann abends wirklich einen ganz tollen Ball zu spielen, mit Siemens zusammen und irgendwie. Und am Schluss kam dann auch dieser Deal mit dem Schnellzug raus und so.
Ah ja, ja, ja.
Ja, genau. Ist schon eine Weile her, ja. Ja.
Schön.
Ja, also das ist so ein, also ganz sicher ein Highlight, ja.
Toll, ja. Ah, das ist schon schön.
Ja, toll.
Jetzt hat ja Corona dich, ja, wie viele andere auch, regelrecht ausgebremst.
Kommen wir endlich zu dem traurigen Thema.
Oh
ja.
Gott, oh, nee, ja, das, ja, eigentlich wollte ich es gar nicht anpacken, aber wir müssen es mal kurz streifen. Wir leben ja jetzt schon ein gutes Jahr mit dieser Pandemie.
Ja,
und es ist anscheinend noch immer noch kein Ende in Sicht.
Ja.
Und, aber ich finde, du hast trotzdem ja deinen Humor, deinen Optimismus, du strahlst ja so viel Lebendiges aus, das hast du nicht verloren und das finde ich ja auch schön. Aber wie hast du das geschafft? Weil ich meine, für dich als Künstler war doch das bestimmt auch eine ganz, ganz schwere Zeit. Und ohne Publikum, das ist ja so dein täglich Brot eigentlich.
Ja, ja, ja.
Wie hast du das gehandelt? Und dann kommt ja auch dazu, keine Auftritte, keine Einnahmen.
Genau, das ist täglich Brot und bleib das Brot
weg.
Überhaupt.
Bleib dann weg.
Ja, nee, es ist wirklich so, Margot, ja. Also das ging ja letztes Jahr im März los, aber man messte einen totalen Schnelldurchgang. Also erstmal habe ich gedacht, okay, da fällt ja jetzt nur mal so ganz spontan die Light and Building Messe mit irgendwie 6-7 Auftritten, was alles außenrum war, für einen großen Auftraggeber für uns da, wo wir viele Jahre schon gespielt haben, fällt uns weg. Schon mal, das war schlimm genug, weil das die komplette März-Einnahme für uns 11-12 Musiker in dem Schlepptau war, plus dann auch noch der Februar, weil wir ja, wie ich vorhin schon gesagt, kein Karneval, Fasching irgendwie spielen und im Februar zwar mal ein paar kleine Bälle waren oder gar nicht so klein, aber das nicht allein reichen würde, um von zu leben. Also hat diese Mischkalkulation, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, also wir leben jetzt nicht von Monat zu Monat, das wäre ein bisschen traurig, aber wir planen natürlich unser Jahr durch und als Musiker hatten wir 2019, wie in den Jahren zuvor, eigentlich 2020 komplett durchgeplant und haben gewusst, das Jahr wird super gut, wunderbar, klasse, wir müssen uns finanziell keine Sorgen machen.
Ja.
Im Gegenteil, Steuerberater sagt, pass mal auf, das wäre ganz gut, wenn ihr ein bisschen was kauft. Außerdem war das Thema neue Datenschutzverordnung, also sprich auch als Musiker hast du ja bei mir vielleicht noch ein bisschen mehr als bei manch anderen, hast du auch noch einen Bürobetrieb hinten dran, also das, was viele gar nicht so im ersten Moment dran denken, dass du dich natürlich um deine Auftritte kümmern musst, um deine Steuern, um deine Buchhaltung, dass das alles ordentlich ist und Akquise und Datenpflege. So, das hat ja alles nicht mehr gepasst. Du durftest ja jetzt nicht mehr deinen E-Mail-Verteiler behalten, wie er war, sondern hast den in den Acker gekickt, hast die Leute neu angeschrieben. Das hat sich bei uns weiter durchgezogen, dass unser mit unserem Server das gar nicht irgendwie wasserdicht mehr zu handeln war, sprich wir mussten neue Systeme in eine sichere Cloud gehen. Ist jetzt ein schönes Oxymoron irgendwie schon, aber zumindest so, dass du auch mit einem neuen Netzbetreiber, Domainanbieter und so weiter, dass du da irgendwie dein System bastelst mit deinem EDV-Berater und so weiter, das alles neu aufbaust, wasserdicht machst. Das war bei uns alles zu der Zeit, haben da viel Geld ausgegeben. So, und der Plan war gut für das Jahr 2020 und plötzlich ist alles weg. Wir haben erst gedacht, es sind nur die 7-8 Auftritte für den einen Großkunden, aber plötzlich war es alles. Kam der nächste Kongress nach, kamen die Hochzeitsveranstaltungen nach.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich im März noch alles weggebrochen und dann stehst du da. Und jetzt muss man auch dazu sagen, als Musiker in meinem Bürobetrieb, wo eine GmbH dahinter steckt, wo ich also selbst auch gleichzeitig Teilhaber und Geschäftsführer bin, Bürobetrieb zu dem ganzen Musikbetrieb dazu. Da ist es noch so, da gab es ziemlich schnell Förderung. Völlig gemein.
Okay.
Also da breche ich jetzt eine Lanze für alle Künstler. Und für uns Künstler sind wir erstmal bald durchgerutscht und wir haben uns nicht ernst genommen. Auch diese Corona-Soforthilfe in Anführungsstrichen kam für die GmbH mit auch nur 2 Mitarbeiterinnen wohlgemerkt, also im kleinen Laden, kamen sofort 5.000 Euro. Es kam dann auch ganz schnell noch diese bis auf 9.000 aufgestockte nach, die wir auch dringend gebraucht haben.
Ja, ja, klar.
Und für den Frank Keller als Musiker kam es wie für die meisten Musiker irgendwann im Juni. Die Soforthilfe
Wahnsinn, Soforthilfe.
Ja, genau. Wahnsinn. Das hat sich so durchgezogen. So, das ist jetzt der eine Punkt, also der ganze finanzielle Aspekt, der natürlich existenzbedrohend zum ersten Mal für mich als Musiker, der jetzt irgendwie sich ein gewisses System geschaffen hat, wie man erfolgreich durchkommt. Ich habe es vorhin gesagt, also vielleicht auch mit zu tun hat, dass ich jetzt nicht nur meine künstlerische Seite austobe, was schön ist,
ja,
aber natürlich auch diesen Dienstleistungsbereich irgendwie als sichere Basis zu aufgebaut habe.
Ja.
Und das läuft, also dass das die ganze Zeit auch gut gelaufen ist. Mhm. Und die Firmen Messen haben, Messen mit Musikveranstaltungen,
ja,
oder was zu feiern haben. Oder es gibt eine Ehrung zur Jugend musiziert, zur Jugend forscht oder weil es Band reinrutschen und so weiter. Und irgendwelche Verleihungen oder ein Abschluss von den Absolventen von der Hochschule und so und mit Musik dabei und so. Also die sind ja so steady Sachen, die immer wieder kommen, wenn du da drin bist. So, okay, also alles weggebrochen und parallel genau dieses Ding, dass auch dann dein Herzblut mit Publikum zu arbeiten und überhaupt, ja, du hast jetzt das Gefühl gehabt, was auch ganz schlimm ist, du bist nichts wert als Musiker. Mhm. Also du bist wirklich von dem hochgejubelt oder zumindest anerkannt in der Gesellschaft. Ganz plötzlich, ich hatte da auch ganz heiße Gespräche im Restaurant Biersepp, diejenigen, die dabei waren, wo ich das auch ernst genommen habe, dass mir jemand sagt, wir sagten, dass du ein Musiker bist, du könntest auch die Straße kehren. Warum? Du hast ja nicht mal einen staatlichen Abschluss als Musiker.
Okay.
Wer sagt denn, dass du Musiker bist? Wer sagt denn, dass ich zitiere mal diesen Mensch, wer sagt denn, dass ein Opernpriol und Kabarettist ist? Der könnte auch mal einen Hof und Garten machen, wenn er nichts zu schaffen hat und so kein Geld verdienen kann. Und du auch. Okay. Und wer sagt dir denn, dass du Musiker bist? Also du plötzlich denkst du über solche Sachen nach und sagst, vielleicht ist es ja gar nichts wert, was ich die letzten 20 Jahre gemacht
habe,
sondern ich soll einfach gucken, dass ich was Handwerkliches mache, weil das immer gebraucht wird, dass jemand Gartenarbeiten oder Fliesenleger ist oder ein Dachdecker ist, weil das wird, und ein Klempner wird wirklich immer gebraucht. Mhm. Ganz kurzer Exkurs, in Australien ist es zum Beispiel so. Ich war mal in Sydney, da bist du als Musiker gar nichts wert.
Ach was.
Oder zumindest nicht mehr als Heizung, Sanitär, derjenige, der es vor Ort macht, Leute. Vorsicht, was wir in den Raum reinrufen können. Aber ist so. Und ich verstehe es auch irgendwie, dass da sagen, pass mal auf, warum sollst du jetzt, nur weil du ganz viel Arbeit hinter den Kulissen in Vorbereitung gemacht hast von mir aus, hat der Klempner auch, der muss auch wissen, welche Schnuffelstücke er dabei hat oder sowas.
Genau.
Wer sagt denn, dass du jetzt die Stunde deswegen 20 Euro mehr verdienen musst als der Klempner? Gell? Mhm. Wirklich ein spannendes Thema für sich. Das war plötzlich mal ein ganz heißes Thema.
Okay.
Und der Staat und das Land kam ja so. Für die Musiker kommt nichts rüber. Für alle, die einen vernünftigen Job mit einem, sagen wir, kleinen Bauzeichnerbüro oder sowas haben. Oder ich mit dem Veranstaltungsbüro, was auch ein Agenturbusiness für Musiker mit dran hat. Das ist was wert, aber der Musiker selbst nicht. Und der Techniker auch nicht. Der Bühnentechniker. Wir sind alle durchgerutscht ganz plötzlich. Und da muss ich sagen, da hatte ich schon mal so bestimmt 3 Wochen, wo ich fast wie gelähmt war. Also vielleicht war es fast eine Depression. Mhm. Zum Glück hatten wir super Wetter zu der Zeit. Ja. Und wir wohnen ja in Haibach und man geht zur Tür raus und kann joggen gehen in jede Richtung.
Genau.
Und hatte ich irgendwann schon mal in meinem Leben, wo ich dann irgendwie aber noch weiter bin, da bin ich irgendwie nach Berchtesgaden und an Königssee und habe mich da ausgetobt. Mhm. Und das hat mir gut getan. Zu deiner Frage zurück.
Ja.
Also ich habe mich wirklich durch Sport, durch den Kopf freikriegen, durch
in der
Natur sein.
Ja.
Und dabei sportliche Betätigung im Freien, wohlgemerkt. Ja. Mit dann auch Menschen, die man trifft, so wie man es durfte, also 1-2 Leute oder so. Ist auch heute noch so. So habe ich mich aus dem Schlamassel zumindest selbst rausgezogen. Mhm. Irgendwann kam das andere auch nach. Mit ganz viel Input in Richtung Bürokratie und sich reinschaffen in alle blöden Systeme und so. Also okay, das dazu. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Margot, glaube ich.
Aber du hast ja dann auch so Online-Auftritte gehabt, du hast so Auftragskompositionen gehabt. Und also was ich persönlich ja ganz, ganz besonders gern mag, sind ja deine, in Anführung, musikalischen Herzenssachen. Also so wie die WhatsApp-Videogrüße.
Genau.
Die durfte ich ja Gott sei Dank schon zweimal bei dir in Anspruch nehmen.
Klasse, ja.
Und die hast du so toll gemacht.
Also so sind wir eigentlich zusammengekommen.
Und so schön kreiert irgendwie.
So sind wir wieder zusammengekommen, nachdem wir uns vor 10 Jahren oder so mal irgendwie auf einer tollen Sonnenterrasse getroffen haben.
Genau,
im damals.
So ist es, ganz genau. Also und wirst du das jetzt, ich sage mal, in naher Zukunft noch mal ausbauen oder weiter betreiben? Weil es ist ja Corona-mäßig kein Ende in Sicht, oder?
Also es ist wirklich so, und ich bin sehr dankbar drum. Ich habe auch für, morgen wieder was auf dem Schirm,
schön,
wo ich einen wirklich sehr persönlichen Videogruß machen darf, der für einen Geburtstag am Donnerstag dann ist, zum Beispiel.
Toll.
Und da waren schon ganz, ganz tolle Sachen dabei, die mir auch wichtig sind, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und das macht Spaß. Also ich habe mich jetzt wirklich ein Stück weit, wollen wir mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen oder nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ein Stück weit in dieses ganze Multimedia- und Digital-Thema,
eingearbeitet,
auch Online-Thema, eingearbeitet, ganz genau, was gerade so als Gitarrist eigentlich nicht naheliegend ist. Mit Keyboardern ist mir ein bisschen anders, die beschäftigen sich viel mit Technik. Also ich komme ja auch ganz ursprünglich wirklich von der Holzgitarre, von der Klassikgitarre.
Ja.
Also da hast du doch eher mit dem Instrument selbst und der Musik, mit Schwingungen zu tun und so weiter, als mit diesem ganzen Elektrikrempel dazu. Geht nichts drum rum, würde ich mal so sagen. Also wir müssen jetzt mal einfach von ausgehen, dass immer mal wieder, zumindest in letzter Zeit, ein Lockdown sein kann oder eine Einschränkung.
Ja.
Dass vielleicht, wir reden mal von Hybridkonzerten, dass von mir aus 50 Leute da sitzen dürfen, im Freien, mit Abstand, mit Hygieneregeln. Davon kann kein Mensch leben.
Mhm.
Und also vielleicht mit Ach und Krach, wenn du alleine spielst, wenn wir zu zweit spielen. Jetzt werden sowieso eher kleine Formationen gefragt sein als irgendwas Größeres.
Ja.
Hast
du denn irgendwas geplant jetzt? Oder also kann man überhaupt planen?
Ja, man kann sich ein System bauen, da bin ich dabei, fast täglich, was aufzubauen, wo du sagst, das muss irgendwie auch funktionieren und es muss auch Geld bei rauskommen, wenn kein Publikum face-to-face dabei sein darf. Also es muss dann natürlich irgendwie eine Verbindung mit Internet gehen.
Mhm.
Sprich, wir reden von einer Verbindung mit einem YouTube-Kanal. Also schaut mal gerne auf meinen Frank Keller YouTube-Kanal, der übrigens, wenn es noch 20, 30 Follower mehr sind, Abonnenten dann auch so heißt. Also nur der Frank Keller heißt oben in der Zeile drin, ist dann auch der den ihr euch angucken sollt. Sonst gibt es ganz viel von Frank Keller im Netz und ich schaue jetzt das von mir ein Stück weit gesteuert, dass wirklich da auf diesem Frank Keller YouTube-Kanal landet und wo jeder mal irgendwas reinschießt, wo er dich mit dem Handy mitgefilmt hat. Das ist auch nicht immer so toll. aber okay, man beschäftigt sich mit sowas. Ich mache jetzt wirklich einen Kurs nochmal, einen IHK-Kurs über die IHK in Köln, im Ganztages-Online-Unterricht zum Social Media Manager, April und Mai. Ich mache eine Veranstaltungsreihe, aufbauend auf meiner Veranstaltungsreihe, die immer mit Publikum war, Akustik-Lounge, wird es was Analoges geben, was eben zumindest mit wenig Publikum oder sogar ohne Publikum funktionieren können muss. Ich mache eine andere, ein Festival, mit Vorsicht noch irgendwie, was noch nicht ganz durch ist, aber ich plane für den Sommer ein Festival, wenn es dann sein darf.
Schön.
3-4 Tage als Frank Keller lädt ein.
Ach, toll.
Mit meinen liebgewonnenen Gästen, die auch Stadttheater, Hofgarten Gäste liebgewonnen haben.
Sehr
also
schön.
Ihr werdet viele wiedererkennen und es wird es hier in der Region geben.
Okay.
Schön. Wenn nicht wieder ein Lockdown im sogar schon Juni, Juli, August oder sowas ist. Also wir hoffen alle mal.
Wer weiß.
Es wird alles sehr kurzfristig passieren. Und ich werde jetzt einfach so funktionieren, dass ich auch die Mitmusiker um mich rum haben, die super noch flexibler sind, also vor allem wir schon sein mussten, die selbst so viel Repertoire haben, auch in Zusammenarbeit, die abrufen können, dass man von der einen auf die anderen Woche sagt, pass auf, wir haben Auftrag, super, wir können das spielen, wir müssen nichts mehr proben, los, ab die Post und können es abrufen und können das auch im Online-Bereich abrufen.
Schön.
Also da sind, wie du schon sagst, auch Auftragsarbeiten, was toll ist, die Ein paar sind schon fest, ein paar sind nicht fest. Das sind auch so Sachen wie Coachings im Freien.
Ah ja.
Mit Führungskräften, zum Beispiel in Firmen, die ich dann leite. Und also so habe ich, sagen wir mal, jetzt teilweise meine ganzen Kompetenzen mal reaktiviert, was ich alles die letzten 30 Jahre getrieben habe.
Ja.
Und aber auch irgendwie konzentriert. Also in Richtungen bringen, die entsprechend kommuniziert werden über Social-Media-Wege, die schnell gehen müssen, die ohne lange Ankündigungswege und Ticket-Vorverkäufe funktionieren können müssen, sondern wirklich von einer auf die andere Woche funktionieren müssen.
Ja. Ja.
Und denkt für mich in vielerlei Hinsicht wirklich langfristig, mittelfristig, langfristig einen Weg zu bahnen, Wertigkeiten auch. Ja, so schade es ist natürlich, weil gewisse Momente oder Schwingungen sind nur von Mensch zu Mensch erreichbar.
Ja. Ja.
Im Gegenüber sein oder in einem Raum sein.
Ja.
Aber die in irgendeiner Form auch ob in der Akademie oder im Wertigkeitsbereich, in einem VIP-Zugang oder was auch immer, funktionieren müssen. Da bin ich dran.
Schön, ja. Prima. Also das heißt, du hast für die Zukunft jetzt oder für die nahe Zukunft hast du viele Pläne schon geschmiedet. Du hast, wie ich dich kenne, noch sehr, sehr viel im Hinterkopf.
Ja, wobei ich das wirklich sortieren muss und wie ich gerade gesagt habe, das ist wichtig, das zu konzentrieren. Also was ich alles im Kopf habe, wie bei so vielen Künstlertypen wahrscheinlich irgendwie, da gilt es auch manchmal darum, nicht alles rauszuhauen auf einen Schlag zumindest, sondern zu gucken, okay, was ist jetzt wichtig, was zählt jetzt, was ist ein Ding, wo sich auch das Publikum freut, was kommt an und ist gleichzeitig mehrwertig und was bringt hoffentlich auch ein paar Euros bei mit ein. Ja,
ja. Klar. Ist so. Es ist wirklich so.
Naja, ja, also wir hoffen alle, dass wir uns wirklich zu allermindest mal im Sommer jetzt wieder sehen und Spaß zusammen haben, wenn es auch mit Abstand sein muss und mit nicht die Hand geben und nicht drücken dürfen, nicht umarmen dürfen, an der Theke aufpassen und all demjenigen. Aber überhaupt dann schon mal wieder Konzerte im Freien haben zu dürfen.
Das wäre doch schön.
Oder überhaupt mit Gastro im Freien, mit Publikum und so weiter. Ja, also,
das wäre schon toll, oder?
Gehe ich mal eigentlich von aus,
Also denken wir mal ganz optimistisch.
Ja,
genau. Frank, jetzt habe ich ganz zum Schluss noch eine große Bitte an dich. Und zwar dürfte ich dich vielleicht bitten, eines deiner Lieblingslieder kurz für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich so anzusingen, zu singen. Würdest du das machen? Wäre das machbar überhaupt?
Ist ja nicht so, dass es ganz unvorbereitet ist, dass jetzt hier so vom einen Ende zum anderen Ende halber plötzlich eine Gitarre zufliegt.
Ja, genau.
Nee, es ist sehr gern. Natürlich also immer sehr gerne.
Ja. Das wär wirklich schön.
Und hier steht ganz zufälligerweise eine Gitarre bereit.
Ach, guck da hin.
Ich huste noch mal kurz durch. Ja.
Ja.
Und die stimmt sogar noch. Ja, das ist das Wichtige. Und sie stimmt hoffentlich noch zur Mundharmonika.
Okay. Ah, mit Mundharmonika noch, wie schön.
Hoffentlich weiß ich noch, was mit der Mundharmonika zu tun. Ja, das meine ich jetzt ernst. Okay, jetzt haben wir auch wirklich lange geredet.
Ja, und jetzt gibt es noch was
sehr gerne.
Schönes.
Also, hier kommt ein Stück von mir.
Okay.
Ich bin auch forciert an eigenen Stücken im Moment dran und hoffe, dass da noch eine kleine Unterstützung zukommt, um das ein bisschen größer noch dieses Jahr vom Stapel, das ist dann auch dieses Jahr noch vom Stapel lassen zu können. Mhm. So wie ich mir das erhoffe und vorstelle, ist noch nicht ganz durch, aber auf jeden Fall ist viel Material da und das ist ein Titel davon, was ich komponiere, ist ja fast immer deutsch oder instrumental. Mhm. Und ein Text, wo mir viel dran liegt, geht um Menschen, auf die ich ganz oft gestoßen bin und in gewisser Weise habe ich auch schon manchmal mit zugehört und bin es auch manchmal, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich versuche doch immer, das, was ich durchziehen will, auch in gewisser Art und Weise dann zu tun, um mich nicht jahrelang von abbringen zu lassen. Tut manchmal weh und ist manchmal natürlich auch mit Konflikten und Aufbruch im Positiven, mal gesagt, mit Umbruch und Brüchen in Beziehungen, auch zwischen Musikern, kommt auch vor.
Ja, klar.
Also gibt es dann auch mal irgendwie einen Bruch verbunden. Und ich gebe es mit auf den Weg, morgen aber wirklich, Mann. nicht nur sagen Morgen aber wirklich, sondern es auch tun. Das ist mein Morgen aber wirklich Lied. Auch relativ neu auf dem YouTube-Channel zu finden, Morgen aber wirklich.
Ideen, doch keinen Mut. Die großen Pläne stehen hier gut. Ambitionen, keine Zeit. Es fehlt nur die Gelegenheit. Da musst du erstmal drüber schlafen gehen. Es gibt so vieles zu verlieren. Hast zu viel durchgeknallte Scheitern sehen. Das willst du einfach nicht riskieren. Du bist am Morgen aber wirklich Mann. In der Ruhe liegt die Kraft. Fängst dir den Satz mit Wenn und Aber an. Zu viele Male schon geblüfft. Viele Worte, doch nie konkret. Der Kluge bleibt stets diskret. Aber bald schon, hey, werdet sehen. Ich starte durch von 0 auf 10. Da musst du erstmal drüber schlafen gehen. Es gibt so vieles zu verlieren. Hast du viel Hitze, Blitze, Scheitern sehen? Das kannst du einfach nicht riskieren. Du bist am Morgen aber wirklich Mann. In der Ruhe liegt die Kraft. Feinst jeden Satz mit Wenn und Aber an. Zu viele Male schon. Du bist am Morgen aber wirklich Mann. In der Ruhe liegt die Kraft. Fängst jeden Satz mit Wenn und Aber an. Zu viele Male schon geblufft.
Es hat Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank.
Hey.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute hatten wir mal ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Aber hier sind wir trotzdem, obwohl wir alle Frank sicher noch ewig zuhören könnten.
Auch irgendwann ist auch gut.
Ende unserer Sendung angelangt. Lieber Frank, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat viel, viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und verfolgt meine Musik auf YouTube, auf Frank Keller Music, auf Instagram, auf Facebook, wo auch die Margot natürlich zu finden ist. Und
genau.
Ja, ich freue mich, euch zu sehen, zu hören und hoffentlich bald irgendwo zu einer schönen Veranstaltung im Freien.
Also. Ich denke,
Gesicht zu Gesicht, ja.
Das würden wir uns alle wünschen. Und ich hoffe, du besuchst mich mal wieder, weil wir haben ja noch so viel zu erzählen. Und,
erzähl mal über Reisen oder so.
Genau.
Reisen mit Musik.
Genau.
Und,
ja, ganz schön. Genau. Ja. Also der Podcast findet eine Fortsetzung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Alles Gute.
Schöne Ostertage.
Bis bald und schöne Ostern. Genau. Tschüss, tschüss.